Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast.
Das hier ist Sam.
Ich sitze da und ich sehe links und rechts Kollegen neben mir, die mich anschauen, lachen miteinander und dann wieder auf mich zeigen und auf mich gucken. Und ich bin mir sowas von sicher, dass die gerade in diesem Moment über mich sprechen und über mich lachen.
Lena Rocholl kennt Sam und hat uns heute seine Geschichte mitgebracht. Hi.
Hi, Paulus.
Woher kennst du ihn?
Sam ist der Bruder von einer sehr engen Freundin von mir.
Er wirkt da ja unsicher, ne? Seine Kollegen lachen über ihn, zeigen auf ihn.
Ja, zumindest glaubt Sam das in dem Moment. Man muss da weiter vorne anfangen, denn begonnen hat eigentlich alles nach seinem Abitur 2014. Da ist Sam mit zwei Freunden nach Australien gereist, um Work and Travel zu machen.
Klassiker.
Ja, schon. Er ist halt mit zwei Freunden da und sie machen dann viel Party. Sie kiffen relativ häufig und sie haben eine Menge Spaß.
So, wie man sich so ein Work and Travel auch wirklich vorstellt dann.
Genau. Und nach 8 Monaten ist es aber tatsächlich soweit, dass Sam davon irgendwie genug hat und sich richtig auf zu Hause freut.
Ich gehe quasi gerade irgendwie durch Security Gate und ich schreibe mit meinen Freunden und es war halt super cool, weil die mich vom Flughafen abholen wollten.
Es ist März 2015. Über ein halbes Jahr lang hat Sam seine Freunde nicht mehr gesehen.
Es war einfach so -5 Grad irgendwo in Frankfurt im Winter und ich hatte auch gar keine Winterklamotten oder sowas. Ich war einfach in so einer dünnen Regenjacke und in der Hose und so Sneakern und die waren alle so in Schal eingepackt und Mützen.
Alle müssen erstmal darüber lachen, wie wenig Sam mit seinem Outfit und diesem Urlaubsflair gerade in das Setting graues Deutschland reinpasst. Sie laufen zum Auto.
Also ich setze mich ins Auto zu den Jungs und ich freue mich erstmal total, dass ich in Deutschland bin, mit meinen Freunden bin und wieder in einem Umfeld, was ich in- und auswendig kenne, wo ich mich richtig drauf freue, wieder ein Teil von zu sein.
Die Freunde fahren Sam nach Hause. Er sitzt hinten und ist erschöpft vom Flug.
Und dann merke ich quasi über die Zeit im Auto so ein bisschen, dass sich auch die Gesprächsthemen natürlich verändert haben. Oder generell einfach so dieses Zwischenmenschliche zwischen meinen Freunden, weil teilweise auch Leute in den Freundeskreis dazugekommen sind über die Zeit, wo wir weg waren. Es hat sich einfach vieles verändert und es wird mir immer mehr bewusst. Und ich bin ein bisschen verunsichert und ich frage mich halt, wo ich da quasi dann stecke, wo ich mich jetzt neu einordne irgendwie.
Sam versucht erstmal, sich einfach zu akklimatisieren. Er schaut aus dem Fenster und wird ein bisschen ruhiger.
Und dann gibt es diese eine Szene, wo ein Kumpel von mir, mit dem ich eigentlich immer zu zweit das AUX-Kabel auf jeder Party bedient habe, auf der wir waren, jetzt mit einem anderen Freund über die Songauswahl spricht oder über die neuesten Releases von dem und dem Artist. Das hat mir irgendwie wehgetan so in dem Moment. Obwohl es eigentlich nur eine kleine Sache ist, aber doch irgendwie den Boden so ein bisschen weggerissen. Weil ich gemerkt habe, dass es, glaube ich, nicht mehr so wird, wie es mal war.
Also für Sam ist da einiges anders. Das hört sich auch nicht so gut an. Was macht Sam eigentlich in Deutschland dann? Also hat er einen Plan?
Ja, also erst hatte Sam überlegt, etwas mit Musik zu studieren.
Ich habe damals schon Beats gebaut, produziert, auch meine ersten Texte geschrieben für mich so ein bisschen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass das was ist, was ich gerne machen würde.
Aber er glaubt nicht, dass er eine Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium schaffen würde.
Das kannst du natürlich keinem erzählen, irgendwie, ne? Wenn du auch musikalisch gar nicht wirklich so eine richtige Grundlage hast. Also ich habe Schlagzeug gespielt, irgendwie ein paar Jahre. Bei uns wurde immer viel gesungen zu Hause. So. Ich glaube, ich habe einfach ein generelles, gutes musikalisches Verständnis damals schon gehabt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich konnte jetzt diese Entscheidung für mich nicht rechtfertigen vor anderen. Außer halt, dass es mein größter Wunsch ist. So.
Ja, das kann man auch verstehen. Weil ja, egal was du mit Musik studierst, ne, im Prinzip, ob das jetzt Tontechnik ist oder an der Musikhochschule Instrumente studierst, du musst immer Instrumente können, du musst immer Noten lesen können und dann sind die oft auch auf Klassik und Jazz ausgerichtet und so und es gibt heftige Aufnahmeprüfungen. Hat er einen Plan B?
Ja, Sam beginnt dann ein Praktikum in einer TV-Produktionsfirma in Köln. Das stellt er sich auch ziemlich kreativ vor.
Hört sich auch so nach einer Alternative an, die dann passen könnte. Wohnt er auch in Köln?
Nee, Sam wohnt weiterhin bei seinen Eltern in Langenfeld. Das ist so ungefähr 30 Kilometer von Köln entfernt und deswegen pendelt er jeden Tag. Das sind mit Bus und Bahn ungefähr 1,5 Stunden pro Weg. Es ist Mai 2015. Sam trifft sich nach der Arbeit mit FreundInnen. Er ist etwas müde vom Tag und freut sich auf das Wochenende.
Wir sitzen auf dem Bett, wir zocken Xbox oder so.
Sie sind bei einem Kumpel im Keller und hängen dort ab.
Und ich fühle mich halt einfach, ich fühle mich unwohl. Also ich fühle mich unwohl damit, Dinge zu äußern. Ich fühle mich einfach nicht gut in mir selbst. Und dann kommt es halt dazu, dass wir einen rauchen. Also der Kumpel dreht irgendwie einen Joint, wir rauchen einen. So wie wir das immer ab und zu machen. Das ist kein extremer Konsum, den wir haben. Ich glaube, jeder Jugendliche raucht Gras. So haben wir das auch damals gemacht.
Sam will mit seinen FreundInnen einfach eine entspannte Zeit haben.
Aber ich bin einfach da und ich habe Angst. Ich habe irgendwie Angst, dass ich was falsch mache. Ich habe Angst, schräg angeguckt zu werden. Ich bilde mir ein, dass Leute über mich urteilen. Ich habe irgendwie das Gefühl, was falsch zu machen. Und ich bin sehr, sehr verunsichert. Und vielleicht ist es auch so, dass ich, um aus diesem nüchternen Angstzustand irgendwie rauszukommen, ja, dann halt irgendwie bewusst versuche, durch Alkohol oder durch Gras eben davon so ein bisschen zu flüchten, weil ich mich halt nicht wohlfühle. Und ich merke halt, dass meine Gedanken noch viel, viel extremer werden und ich muss mich zusammenreißen, dass ich keine Panikattacke vor meinen Leuten kriege. Und das zu tun, macht es noch schlimmer. Und es ist so, ich will mir das auch nicht anmerken lassen, weil ich halt nicht in der Lage bin, darüber zu sprechen. Und ich habe einfach ein sehr, sehr schlimmes Gefühl.
Sam merkt, dass er nicht bleiben kann. Er verabschiedet sich und geht nach Hause.
Ich pack meine Kopfhörer rein und lauf durchs Industriegebiet und hab einfach wirklich Angst.
Sam geht leise durchs Haus in sein Zimmer, weil er seine Eltern nicht wecken will. Er legt sich ins Bett.
Und ich lieg dann da und ich hab einfach richtig, richtig Angst und richtig Panik und lieg dann in meinem Bett und bete, dass ich aufwache morgens. Das ist einfach eine Todesangst. Also einfach, dass ich sterbe, dass ich ersticke oder sowas. Oder dass ich, weiß nicht, einfach nicht aufwache oder so. Ich habe einfach diese Angst, dass mein Körper das nicht mehr schafft, da rauszukommen aus dieser Situation. Und dass ich sterbe.
Was für eine absolute Horrorvorstellung.
Ja.
Wie geht's Sam am Tag danach dann?
Ja, gar nicht gut. Also diese Angst, die ist dann einfach da, die ist in ihm drin, er hat so gut wie gar nicht geschlafen und er spricht auch mit niemandem darüber, weil ihm das so unangenehm ist.
Das kann man natürlich verstehen, wobei, also so eine Panik nach dem Kiffen, sowas wie so ein schlechter Rausch sozusagen, sowas im Ansatz habe ich auch schon mal irgendwann erlebt und ich kenne wirklich viele Leute, die sowas mal hatten, es gibt dann so einen schlechten Trip sozusagen, das ist ja dann meistens irgendwann einfach wieder vorbei.
Ja, das denkt Sam zuerst auch, dass es einfach nur ein schlechter Rausch ist. Aber in den Wochen und Monaten danach wird ihm auch in völlig nüchternem Zustand bewusst, dass irgendwas nicht stimmt.
Wie bemerkt er das?
Er fängt im August 2015 eine Ausbildung zum Medienkaufmann in so einer ziemlich hippen Designagentur an. Und da ist es ein Großraumbüro und er fühlt sich überhaupt nicht zugehörig.
Ich habe so viel im Kopf gehabt. Ich habe links und rechts geguckt, ich habe den angeguckt, das angeguckt, aber ich konnte mich nicht auf diese Rechnung konzentrieren und die irgendwie in das System eintippen, sondern ich habe einfach geschwitzt. Ich hatte Schweißausbrüche, mir wurde heiß und ich konnte mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was mache ich hier, was denken die über mich?
Ja, das klingt gar nicht gut.
Ja, und das verunsichert ihn natürlich total. Er bekommt das Gefühl, dass die KollegInnen ihn die ganze Zeit beäugen oder über ihn sprechen. Hm. Und an einem Tag, da soll jede Person so einen kleinen Vortrag über sich selbst halten und sich neuen KollegInnen vorstellen. Auch Sam soll erzählen, wer er ist.
Alle haben hier so coole Hobbys, alle sind irgendwie mega hip. Ich brauche auch irgendwas. Was kann ich? Ich rappe. Ich bin Rapper. Also ich mache Rap. Ich mache Beats, ich bin Produzent und ich werde mal ein Star. Und das habe ich denen halt gesagt.
Was er seinen KollegInnen nicht sagt.
Damals habe ich vielleicht seit einem halben Jahr Texte geschrieben und meine Songs waren totaler Trash. Also es war einfach Schrott. Ich wach auf und ich merke schon, dass heute irgendwie so ein bisschen der Wurm drin ist. Eigentlich habe ich gar keinen Kopf dafür, heute ins Büro zu gehen, weil ich so viel einfach gerade in meinem Kopf habe, was ich noch sortieren muss.
Sam steht auf und macht sich auf den Weg zur Arbeit. Es ist ein Spätsommertag.
komme an, ich setze mich hin, ich habe Sachen auf dem Tisch liegen von gestern, die korrigiert sind und es ist alles falsch. Ich gucke mir das an und ich kann mir auch selber nicht erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Ich merke halt, dass ich einfach nicht bei der Sache war. Das Problem ist, in dem Moment bin ich halt auch nicht bei der Sache. Und ich habe das Gefühl, dass heute auch nochmal extremer Leute wirklich über mich sprechen. Also ich bilde mir ein, dass Leute über mich lachen, mich anschauen, über mich urteilen. Und es fühlt sich wirklich an wie so Attacken gegen mich.
Sam sitzt an seinem Platz und versucht zu arbeiten.
Und jetzt ist es aber wirklich so weit, dass ich die Leute aktiv höre, wie sie über mich sprechen. Das bedeutet, ich sitze da und ich sehe links und rechts Kollegen neben mir, die mich anschauen, lachen miteinander und dann wieder auf mich zeigen und auf mich gucken. Und ich bin mir sowas von sicher, dass die gerade in diesem Moment über mich sprechen und über mich lachen. Und jetzt sitze ich da und ich weiß, dass ich wieder irgendwas, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich schreibe eine Mail
an seinen Chef.
Ich habe ihm geschrieben, dass ich mich nicht gut fühle, dass bei mir gerade super viel los ist. Also alle diese Dinge, die quasi in meinem Kopf vorgehen, habe ich eigentlich mehr oder weniger ihm geschrieben.
Er drückt auf Senden. Aber dann bemerkt Sam, er hat die Mail nicht an seinen Chef geschickt, sondern an den Gesamtverteiler des Büros. Alle KollegInnen können mitlesen.
Dann war ja offiziell, dass jeder wusste, dass mit mir irgendwas nicht stimmt.
Sams Chef bittet ihn in sein Büro. Dort fragt er ihn, was los ist. Sam sagt ihm, wie unsicher er sich fühlt, wie schwer es ihm fällt, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren.
Ich fange an zu weinen. Ich bin sehr verzweifelt und ich hoffe halt einfach nur auf Verständnis in der Situation. Also ich bin wirklich so weit, dass ich mich davor im Kompletten nackt mache, um einfach, ja, ich hoffe einfach, dass ich erlöst werde von diesem ganzen Druck, der sich da irgendwie in mir auftut. Und er guckt mich an und er schickt mich halt direkt nach Hause.
Sam läuft Richtung Bahnhof. Die Sonne scheint, aber es ist etwas bewölkt.
Und zwar habe ich, weil ich so verzweifelt war, weil ich aus dieser Situation so sehr raus wollte und weil ich mich so ungehört gefühlt habe, irgendwann einfach aus letzter Konsequenz wirklich zum Himmel geschaut und habe halt um Hilfe gebeten. Und ich schwör's dir, ich habe diesen Blitz gesehen, der aus dem Himmel rausgekommen ist und die Wolken sind aufgegangen, es schien so die Sonne dadurch. Also ich war wirklich überzeugt davon, dass ich Jesus Christ gesehen habe und das hat mich natürlich noch mehr irgendwie bestätigt in diesem Wahngedanken, dass diese Wahngedanken echt sind. Und ab dann kann ich wirklich nicht mehr beurteilen, was wirklich passiert ist. Ab dann fühlt sich eigentlich alles so ein bisschen an wie ein Traum.
Sams Schwester Lisa ruft ihn an, weil ihr Vater sich Sorgen um Sam macht und sie bittet, nach ihm zu hören. Als sie bemerkt, wie verwirrt er spricht und dass er irgendwo allein in der Stadt rumirrt, bittet sie ihn, zu ihr zu kommen.
Eigentlich kannte Sam den Weg zu meiner WG damals in Ehrenfeld und ich habe gedacht, dass er das schon schafft, mit der Straßenbahn zu mir zu fahren.
Doch als sie ihn wieder anruft, ist Sam in einem ganz anderen Stadtteil. Sie lotst ihn am Telefon zu ihrer Wohnung. Lisa holt ihn an der Straßenbahnhaltestelle ab und sie gehen zusammen zu ihrer WG.
Er hat wild durcheinander erzählt, also völlig unzusammenhängende Dinge. Manchmal musste er anfangen zu weinen, dann hat er irgendwie gelacht. Also er konnte überhaupt nicht still sitzen, er ist die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen, auch im Zimmer. Und es gab einen Moment auf dem Balkon, wo er gesagt hat, dass mein Gesicht komisch aussieht oder gruselig aussieht, weil es sich irgendwie verziehen würde. Und ich glaube, dass er da auch Halluzinationen hatte.
Lisa versucht, ihn zu beruhigen, kocht ihm Tee, verdunkelt ihr Zimmer, damit er schlafen kann. Doch sein Zustand verbessert sich nicht. Da ruft sie ihre Eltern an. Die holen Sam und sie ab, um beide mit nach Hause zu nehmen. Sams Familie versucht, ihn irgendwie runterzubringen und dafür zu sorgen, dass er schläft.
Und ich weiß noch, wie ich im Zimmer lag und ich habe wirklich probiert zu schlafen. Ich habe es nicht geschafft, es ging nicht. Ich war völlig wach. Ich habe Zettel geschrieben, ich habe wirre Zettel geschrieben in meinem Zimmer. Ich habe teilweise Sachen auf meinen Tisch geschrieben.
Immer wenn ich dann irgendwann eingenickt bin, dann hat er mich aufgeweckt und was erzählt und ist aufgestanden. Und er hatte wirklich Angst und Panik. Am nächsten Morgen sind wir dann zum Hausarzt gefahren, weil er wirklich sehr panisch war und seine Situation sich nicht gebessert hat, sein Zustand, und er wollte, Hilfe bekommen. Beim Hausarzt haben wir dann eine Überweisung bekommen zur Klinik.
Also Halluzinationen, die ganze Zeit Panik, Angstzustände. Was ist da mit Sam los? Was hat er?
Bei Sam wird eine Psychose diagnostiziert.
Ich glaube, das haben wir alle schon mal gehört. Was ist das genau, Lena?
Ja, genauso ging es mir auch, weil man hat davon mal gehört, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da los ist, was da passiert. Und deswegen habe ich mich darüber mit der Psychiaterin Dr. Heike Beckmann unterhalten.
Die Psychose ist ein Endzustand, ein Krankheitsbild, wenn der Dopaminhaushalt im Kopf durcheinander gerät.
Dr. Beckmann ist nicht Sams behandelnde Psychiaterin gewesen, aber sie ist Oberärztin an einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und sie kennt sich sehr gut mit dem Thema aus.
Wir haben mehrere Botenstoffe, die gerade auch bei Stress beeinflusst sind. Und das sind Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin. Und gerade auch der Dopaminspiegel ist bei der Psychose maßgeblich einflussnehmend. Wir wissen, dass der erhöht wird, durch Stress zum Beispiel oder eben Substanzen wie zum Beispiel Cannabis.
Und auch bei Sam ist das Cannabis der Auslöser für die Psychose.
Und was dann genau passiert, ist einfach, dass das Gehirn überlastet ist, dass es die Eindrücke, die man im Alltag so verarbeitet und ganz regelhaft verarbeitet, dass man das nicht mehr so richtig steuern kann, dass das übersteuert ist. Das ist eine Reizüberflutung, die dann mit dem zu viel an Dopamin passiert. Und dadurch kommt es zu Fehlverarbeitung. Das heißt also, dass Eindrücke nicht richtig eingeordnet werden und dadurch entsteht Angst.
Und das äußert sich dann eben so krass, wie Sam das erlebt in dem Moment. In welche Klinik kommt er?
Sam kommt in eine Akutklinik für psychische und psychiatrische Erkrankungen und da kriegt er erstmal richtig starke Neuroleptika, also Medikamente, die antipsychotisch und beruhigend wirken sollen. Seine Familie kommt ihn direkt am nächsten Tag wieder besuchen.
Als ich ihn gesehen habe, war ich ehrlich gesagt völlig schockiert. Er wirkte auf mich total sediert. Er hat sehr starke Beruhigungsmittel bekommen. Also er war wirklich nicht wiederzuerkennen.
Das klingt aber dann auch überhaupt nicht gut.
Nee, genau. Und Dr. Beckmann hat mir auch diese Neuroleptika dann nochmal erklärt.
Also das sind wirklich starke Medikamente, die auch viel bei den Patienten selber stigmatisiert sind und in Verruf stehen, dass die einen lahmlegen, dass die einen irgendwie matschig im Kopf machen. Ne? Tatsächlich sind wir Mediziner aber natürlich sehr froh, dass wir die auch haben, weil die gut wirken. Was die machen ist, dass sie diesen Dopaminhaushalt, der im Kopf durcheinander geraten ist, regulieren und wieder in die Balance bringen.
Also es sieht erschreckend aus, aber Sam hilft es in diesem Moment.
Ja, ganz genau. Und dann beginnt eben auch Sams Alltag in der Klinik.
Der erste Moment, den ich dann wieder vor Augen habe, ist, wie ich im Raucherbereich stehe.
2 Wochen ist Sam mittlerweile dort.
Die Fenster waren zugegittert. Also es war halt wie in einem Knast. Und der Boden war halt ekelhaft.
Sam steht dort mit ein paar anderen PatientInnen.
Die erste Person, die ich sehe, ist eine Frau. Sie trägt eine Federboa, also eine Art Schal, die so aussieht wie so ein Vogelgewand, mehr oder weniger. Und das Erste, was sie sagt, ist, ich bin die Waldhexe und ich werde dir helfen. Ich dachte wirklich, dass ich in einem Videospiel bin und dass ich gerade wirklich eine Aufgabe erfüllen muss. Und ich bin dann einfach losgelaufen und habe mir die Klinik weiter angeguckt. Also diese Zeit, die ich da bin, fühlt sich halt für mich wirklich an wie so eine Art Fiebertraum irgendwie. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also es ist eine Zeit, die einfach mehr oder weniger verfliegt.
Lisa besucht ihn regelmäßig.
Ich habe gar nicht versucht, mit ihm ein Gespräch zu führen. Es ging eigentlich eher darum, wenn man ihn besucht hat, dass man bei ihm ist, ihm zeigt, dass er nicht alleine ist.
Nach ungefähr 4 Monaten verlässt er die Akutklinik und sein behandelnder Arzt sagt zu ihm,
du nimmst jetzt Medikamente für eine sehr, sehr lange Zeit, vielleicht sogar für immer. Der sagt dir, du wirst nie wieder einen Schluck Alkohol trinken. Der sagt dir, du nimmst keine Drogen, du offensichtlich kiffst du nicht und du bist 19. Und dann nimmst du das halt irgendwie in der Zugfahrt mit nach Hause und denkst dir, okay, ich habe dir gerade irgendwie einen zu hohen Preis bezahlt für was ich nicht gewollt habe. So.
Danach geht Sam in die Tagesklinik.
Mir ging es teilweise besser und ich habe aber auch gemerkt, fuck, so komme ich nicht weiter, ich brauche schon auch noch richtig Hilfe. Also was soll ich jetzt machen? Soll ich mir jetzt einen Job suchen und anfangen zu arbeiten? Es geht ja nicht, ich habe ja Panik, ich habe ja Todesangst, ich komme ja nicht klar.
Sams Mutter organisiert ihm deshalb eine Reha im Schwarzwald. Dort bekommt er endlich Medikamente, die ihm helfen. Und er erholt sich immer mehr und findet nach und nach wieder zu sich. Nach 2 Monaten verlässt er die Reha und geht wieder nach Hause zu seinen Eltern. Schritt für Schritt geht es ihm besser.
Irgendeinen dämlichen Witz hat er gemacht und in dem Moment haben seine Augen geleuchtet und das war für mich unglaublich. Also da habe ich wirklich gedacht, okay, er ist wieder da. Also da gab es dann wieder so ein Leuchten in den Augen. Das war halt sehr lang einfach überhaupt nicht. Man hatte lange das Gefühl, dass man ihn gar nicht sieht, wenn man mit ihm spricht.
Noch ein halbes Jahr später zieht Sam dann nach Köln in eine 5er-WG. Er beginnt seine Ausbildung zum Medienkaufmann noch einmal von vorn in einem neuen Unternehmen. Und sein Leben läuft endlich wieder in geregelten Bahnen.
Auch viel in der Hip-Hop-Szene in Köln, habe wahnsinnig viele Leute kennengelernt. War für mich, wo ich mich das erste Mal auch wieder so ein bisschen irgendwo zugehörig gefühlt habe. Aber ich konnte den Kompromiss nicht machen und einfach jetzt leben wie ein Mönch. Das ging für mich nicht. Und deswegen war ich auch viel feiern.
Und dann hat Sam Zwischenprüfungen, Klausuren, Stress.
Und es war jetzt auch nicht so, dass die Welt irgendwie auf einmal heil war, sondern ich hatte schon auch immer noch ja, auch leichte Angstzustände und Gedanken, die mich verunsichert haben.
Und sein Stress nimmt zu.
Ich habe nicht geschlafen, ich habe tagelang nicht geschlafen. Ich war wirklich 5 Tage lang wach teilweise. Und irgendwann war dieser Druck in meinem Kopf so hoch, dass ich zu meiner Ärztin gefahren bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr.
Sam hat einen Rückfall. Seine Ärztin schickt ihn wieder in die Akutklinik. Er geht auf dem Klinikgelände spazieren.
Ich bin sehr wütend einfach. Ich bin sehr, sehr gereizt und ich würde es gern rauslassen.
Er ist jetzt seit 2 Wochen in der Klinik.
Ich laufe über den Hof und ich habe meine Kopfhörer drin und meine Notiz-App offen. Und ich höre diesen Beat und ich gucke mich um und ich bin einfach sehr, sehr sauer auf meine Gesamtsituation. Und auch, dass ich wieder in der Klinik bin. Das 2. Mal. Und ich habe damals Drehtabak geraucht, deswegen habe ich eine Kippe gedreht. Und ich will einfach gerade mich so richtig auskotzen. So, weil ich habe diese Songs immer geliebt auf Rap-Ebene, die einfach aggressiv waren und wo Leute einfach auf die Kacke gehauen haben. Und ich wollte auch Hip-Hop-milieumäßig irgendwie was Cooles sagen und irgendwie hart sein und mach's mir nachmäßig. Ich laufe über den Hof und ich bin so, und ich drehe mir eine Kippe und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie cool, das schreibe ich auf. Und habe ich geschrieben, dreh ne Rolli auf mein Leben, heb ein Glas auf meine Mom. Hab geschrien in der Nacht, oh scheißegal wie spät sie kam. Sag, was weißt du über Träume und Gestalten, Sehnen im Wahn. Ich hab alles schon erlebt, viel zu oft im Kreis gedreht.
Am Ende der Klinikzeit, nach ungefähr 8 Wochen, ist Sam dann nicht nur wesentlich klarer, sondern er geht auch mit einer ganzen Songsammlung aus der Klinik raus.
Was macht er denn mit den Songs dann?
Ja, der kreiert sein erstes eigenes Album, das nennt er Sam vs. die Welt. Und er veröffentlicht die Songs online.
Ja, Wahnsinn. Und das so schnell nach der Klinik. Wie geht's denn mit Therapie und Behandlung weiter?
Ja, nach dem Klinikaufenthalt beginnt Sam dann eine tiefenpsychologische Therapie, die ihn eng begleitet. Und das hilft ihm, in der Struktur zu bleiben und ein Gefühl von Halt zu kriegen. Denn endlich kann er mit jemandem wirklich darüber sprechen, was eigentlich alles in ihm vorgeht.
Moment mal, der war doch jetzt 2-mal schon in der Klinik? Hat er denn da keine wirklichen Therapiesitzungen gehabt? Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, er hatte dort Gruppentherapien, ne, die ihm vor allem in der Reha auch sehr gut getan haben, aber...
Das einzige Problem war halt allerdings auch da wieder, dass du mit einer Psychoseerkrankung in einer Gruppe, in der es um psychische Krankheiten geht, immer so ein bisschen das Alien bist. Niemand kann dich verstehen, weil diese Krankheit so selten ist, dass niemand auch so wirklich weiß, was das ist.
Das heißt, er hatte da einfach niemanden, mit dem oder der er sich irgendwie austauschen konnte zu seiner Erkrankung.
Genau, und deshalb ist die Einzeltherapie auch jetzt so ein wichtiger Ansatz für ihn. Und auch seine Musik hilft ihm enorm. Ne? Dort hat er ein Ventil, um Emotionen zu verarbeiten und in etwas zu verwandeln, was er irgendwie nach außen tragen kann. Und das tut ihm richtig gut.
Klar, das ist natürlich einfach großartig, wenn man, naja, so aus der ganzen Scheiße, die man erlebt hat, dann sowas Tolles machen kann, ne?
Ja, und Sam spielt dann auch wirklich schon kleine Konzerte und der bekommt eine kleine eigene Fanbase. Und mit der Zeit kriegt er auch Interviewanfragen und erscheint zum Beispiel bei hiphop.de.
Das ist ja auch eine Seite, wo, naja, richtig bekannte Rapper Interviews geben. Das ist schon was auf jeden Fall. Wie sieht's denn mit der Ausbildung aus?
Ja, die macht Sam zu Ende. Also die schließt er erfolgreich ab und dann hat er auch wirklich eine Struktur und ein Umfeld, das stabil ist und das ihm gut tut. Und dann kommt irgendwann der Lockdown 2020. Da kommt Sam auf die Idee, seine ganze Geschichte zu erzählen, in einem neuen, eigens dafür geschriebenen Album, mit mehr Erfahrung und besseren Skills sozusagen. Und diesmal plant er aufwendige Musikvideos, er zeichnet individuelle Cover für jeden Song und er will, dass alles perfekt wird. Er bekommt auch eine Kulturförderung von der Bundesregierung für sein Projekt und hat das erste Mal richtig Budget dafür. Also er arbeitet daran insgesamt fast 1,5 Jahre, neben seinem Job, wann immer er dazu kommt.
Vielleicht geht es schief, wer weiß, ob es klappt, doch besser lass mal probieren, gib mir nur eine Nacht.
Am 14. Oktober 2022 ist es dann soweit. Sam hat einen großen Raum gemietet, alles passend zu seinen Musikvideos gestaltet. In einer Ecke gibt es einen riesigen Monitor, auf dem Teile seiner Musikvideos abgespielt werden. In einer anderen Ecke können BesucherInnen mit einer VR-Brille in die Videos eintauchen und es gibt einen kleinen Merch-Stand und ein DJ-Pult. Es ist die Release-Feier seines Albums, Sam vs. die Welt 2.
Es ist irgendwie so ein bisschen surreal, weil ich dieses Album, an dem ich sehr lange gearbeitet habe und sehr, sehr viel Liebe und vor allen Dingen halt einfach sehr viel persönliche Erfahrung reingesteckt habe, jetzt ausstelle. Und Leute kommen halt dahin, weil die sich für mich interessieren, für die Musik interessieren, für meine Geschichte.
Ich selbst bin auch dort. Mit Sams Schwester Lisa stehe ich hinter der Bar. Und irgendwann ist der Raum komplett voll mit Menschen.
Und es ist für mich ein Moment, den ich vor 3 Jahren nicht für möglich gehalten habe.
Sam strahlt. Er begrüßt die Leute, die neu ankommen, freut sich über jede Person, die da ist.
Und es sind sehr viele Leute da. Es sind Leute da aus meinem Freundeskreis. Es sind Leute da von meiner alten Schule tatsächlich, die ich nicht erwartet hätte. Leute vom Fußball sind gekommen. Es sind Leute, und ich spiele wirklich seit 10 Jahren nicht mehr. Leute aus Köln sind gekommen, die ich kenne. Andere Künstler sind gekommen. Leute aus der Musikindustrie sind gekommen.
Und dann hält Sam eine kleine Rede.
Wenn ihr Bock habt, das ganze Ding zu supporten, ich habe da vorne meinen Merchstand. Und ich freue mich, hier seit 4 Jahren mit dem Bögen nachzufassen.
Sam hat es geschafft. Er steht da vorne als Musiker, hat ein komplett professionelles Album kreiert. Und es sind Fans da, die teilweise sogar extra nach Köln angereist sind.
Und in dem Moment denke ich dann tatsächlich an einen Arbeitskollegen aus meiner ersten Ausbildung. Und es ist lustig, weil er schreibt mir eine Nachricht auf Instagram und er ist so, hey, ich habe gesehen, dass du das mit dieser VR-Ausstellung machst und ey, Mann, riesen Respekt und mega cool, wie du dich entwickelt hast. Und ich bin in dem Moment, denke ich mir halt so, ja, irgendwie geil, weil diese Agentur damals halt stand so für Innovation und Design und neu. Und ich bin jetzt hier gerade vorne auf der Bühne und stelle das erste Virtual Reality Album in Deutschland vor. Und es ist für mich irgendwie ein Moment, der sehr schön ist und auf den ich sehr stolz bin. Und das Schöne daran ist halt wirklich, dass es da halt nicht nur um die Musik geht, sondern um meine Geschichte.
Ja, Wahnsinn. Und ja auch wahnsinnig stark, dass er sich getraut hat, seine Geschichte in der Musik zu erzählen und damit ja auch mit der Geschichte in die Öffentlichkeit zu gehen. Ne?
Ja, das finde ich auch super und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also Sam arbeitet nämlich bis heute immer noch als Medienkaufmann, aber er hat seine Stelle schon reduziert, um mehr Zeit für seine Musik zu haben. Inzwischen hat er fast 27.000 monatliche HörerInnen auf Spotify und sein großes Ziel ist eben, eines Tages komplett von der Musik zu leben.
Wie geht's denn Sam, jetzt mal abgesehen von dem Erfolg in der Musik, sonst so heute? Also die Angstzustände und so, ist das alles weg?
Also aktuell geht Sam wirklich gut. Aber er weiß natürlich, dass er auf sich achten muss, ne? Und dass es auch immer Aufs und Abs gibt, so wie eigentlich bei jedem, aber dass er da auch nochmal besonders anfällig auch einfach für ist. Man muss aber sagen, heute ist er wirklich gefestigt so in dem, was er tut und auch in seiner inzwischen langjährigen Beziehung. Und eines der wichtigsten Dinge, die er gelernt hat, das ist,
mit Leuten über seine Gefühle zu sprechen und dass es auch wichtig ist, über seine Schwächen und über das zu sprechen, was einem unangenehm ist. Weil wenn du das machst, dann klärst du diese Dinge. Und ich habe sehr, sehr lange, sehr, sehr viel in mir selbst rumgeschleppt und mit mir selber ausgemacht. Und wenn niemand weiß, wie es dir geht, dann wird dir auch niemand helfen können.
Danke, Lena, dass du uns die Geschichte erzählt hast.
Gerne, Paulus.
Das Team um diese 100 sind Julia Roche, Taina Grünzig, Niloufar Elhami, Uwe Bräunig und Alex Hart. Habt ihr Fragen, habt ihr Kritik, Feedback, dann schreibt uns doch. 100@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Vielleicht habt ihr aber auch in der letzten Zeit eine krasse Story gehört, die euch nicht mehr loslässt, von der ihr denkt, die müsstet ihr mal erzählen. Dann schreibt doch. 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Paulus Müller. Macht's gut. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.